Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute gibt es wieder eine Folgenbesprechung und zwar zu der dritten Episode von The Last of Us. Und wir spoilern zu den ersten drei Episoden, aber zu nichts, was darüber hinausgeht. Also falls ihr das Spiel nicht gespielt habt, könnt ihr ruhigen Gewissens einschalten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Ich habe heute besonders gute Laune. Das liegt zum einen daran, dass wir blitzblank neue Stühle hier haben. Danke, Niklas, dass du auch neben dir auch mal ein paar Euro hast springen lassen, dass auch die Gäste, sag ich mal, und so mal ein bisschen gemütlicher sitzen können.
Ich weiß gar nicht, was ihr gegen die weißen Plastikstühle hattet. Ich fand die wunderbar, aber gut.
Aber die Laune ist auch besonders groß, weil wir gerade die dritte Folge von The Last of Us geguckt haben. Und ich kann schon mal ganz kurz sagen, ich bin hellauf begeistert. Hellauf begeistert, wirklich. Mit dabei ist aber, wie angesprochen, erstmal der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Und wieder als Gast, als Standardgast bei The Last of Us, der Gerrit. Hallo Gerrit.
Dankeschön, Tobi.
So, in kurz und knapp, wie hat euch die Folge gefallen? Wie, also im Vergleich zu den ersten beiden vor allem.
Also ich muss sagen, ich habe mich gerade als Vollbartträger, habe ich mich der Folge sehr verbunden gefühlt. Und fand's auch wieder cool, wie die Folge auch diesmal wieder jemanden am Herzen packen konnte.
Hast du den unterschwelligen Diss gehört in der Aussage? Wir beide als Nicht-Vollbartträger, ja, mit den komischen 3 Tage wären.
Ihr kahlen Affen.
Wenn's doch nur 3 Tage wäre.
Genau. Also ich als 3-Tage-Bartträger kann auch nur das unterschreiben. Ich fand das auch eine saustarke Folge. Und ich sag mal so, in der Hauptstory sind wir nicht so richtig vorangekommen, aber tatsächlich bin ich dem nicht böse, weil die Folge war es wert. Also es war eine sehr schöne Folge.
Und du, Tobi, als alter Mann, konntest dich auch damit verbunden fühlen?
Bin ich der Älteste hier?
Ich glaube ja.
Autsch. Ja, ich habe mich sehr verbunden gefühlt, gerade weil ich so alt bin. Nee, aber ich bin wirklich, ich fand es richtig, richtig cool und du hast recht, wir kommen in der Hauptstory nicht unbedingt weit voran, aber ich habe gerade das Gefühl, also wir haben die gerade vor 10 Minuten gefinisht, die Folge, ich habe gerade das Gefühl, einen ganzen Film geguckt zu haben, der mich, also ich fand es hammergeil, also diese ganze reingeschobene Zwischenstory, auf die wir ja auch nochmal eingehen werden, der ist ja ein Traum, ist ja ein Traum und die ist nicht mal einfach nur reingefügt, die hat ja sogar ihren Sinn und Zweck. Das hat mich nämlich auch sehr gefreut. Aber wir gehen zeitlich ein kleines Stück zurück oder auch vor. Das ist ja das Komplizierte jetzt so ein bisschen. Wir sind wieder bei 2:23 und starten bei Joel und Ellie. Und wir sind 16 Kilometer westlich von Boston. Das habe ich mir notiert. Es sind, ja. Wir sind in der Natur und die sind unterwegs. Das ist ja, sage ich mal, so ein bisschen, die wandern da so entlang. Ich fand's atmosphärisch ganz, ganz große Zucker. Ich fand's wundervoll.
Ich fand's auch wieder super toll. Kommen die zuerst zu der Tankstelle oder sehen die zuerst das Flugzeug? Weißt du das noch?
Die sehen erst das Flugzeug, meine ich.
Okay. Ja, ist ja auch nicht so wild, da die Reihenfolge. Aber ich fand diese Unterhaltung, die da geführt haben, zum einen am Flugzeug, aber auch da schon in diesen kleinen Gespräche da, als sie auf dem Waldboden sich das erste Mal unterhalten. Du merkst ja, dass Joel noch so richtig anti ist, wie er auch einfach nur das Essen so dahin wirft. Aber was ich richtig gut finde, ist, wie viel Gegenwind ihm Ellie gibt, dass sie dafür ja wirklich nichts kann.
So, also, und was für cleverer Gegenwind.
Ja, genau. Für eine 14-Jährige ist das schon ein durchaus sehr solider Gedankengang, den sie da vorbringt. Und die Faszination von ihr bei dem Flugzeug, dass sie, das finde ich in der Folge sowieso toll, dass die es geschafft haben, dass man begreift, dass Ellie die normale Welt nie mitbekommen hat. Und wie eindrucksvoll das einfach ist, dass wir mit Flugzeugen durch den Himmel fliegen konnten und dass für sie das Allergrößte ist und für Joel ist das halt einfach nur, war nicht so geil.
Ja.
Also das fand ich ganz toll.
Und das schließt sich ja am Ende wieder, ne? Also ich sag mal, Endszene, Auto, vorweggegriffen, dass das alles so abgerundet ist. Also ganz viele Sachen hier finde ich wieder ganz toll eingefangen.
Auf jeden Fall, gerade auch mit dem Gurt, ne, dass sie nicht weiß, wie der Gurt funktioniert und so.
Stimmt, das ist ein schönes Detail.
Ja, die alltäglichen Dinge, die wir für allgegenwärtig halten, ist für sie nicht allgegenwärtig.
Wolltest du gerade das Wort zweimal alltäglich vermeiden?
Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Wort sagen.
Ja.
Natürlich ist.
Ich fand die Passage, ich fand das auch cool, so wie mal wie mit Ellies Augen so die Welt zu entdecken. Ich fand's aber sehr viel. Also sie hat Joel sehr viele Sprüche gebracht. Das fand ich wieder ein bisschen nervig. Also ich fand sie nervig.
Ehrlich?
Ja. Ich fand, sie hat sehr viele Sprüche gebracht und immer nachgefragt, immer nachgehakt. Sie hat schon sehr viel das nervige Kind gespielt. Warum ist das so? Warum ist dies so? Und weiß ich nicht. Hat mich ein bisschen gestört.
Krass, das fand ich bei der letzten Folge, aber bei der Folge überhaupt nicht, tatsächlich.
Ich hatte ganz, ganz wenig Sachen, die mich bei dieser Folge gestört haben. Das gehört tatsächlich auch nicht dazu. Nee, also ich finde, es waren alles nachvollziehbare Fragen. Klar, sie ist das wissbegierige, neugierige Mädchen. Das merkt man ja an vielen Stellen. Und man kann es, finde ich, auch gerade nachvollziehen aufgrund der Thematik, dass sie diese ganze Welt nicht so kennt und sowas. Mhm. Und sie sucht ja auch irgendwie eine gewisse Vaterfigur auch. Oder irgendwie einen Freund, das ist ja alles Mögliche. Deshalb, ich kann das sehr gut nachvollziehen und fand das nicht, also weder störend noch fand ich es irgendwie unrealistisch.
Okay. Ja. Schön fand ich dann nur den, also klar, das am Flugzeug fand ich cool, dann den Dialog, wo sie gefragt hat, warum, wie das aufgekommen ist mit dem Pilz. Wie das dann war, ist das alles an einem Tag passiert? Und sie hat da viel gefragt, hat auch erklärt, dass ihr in der Federer-Schule halt nichts dazu beigebracht wird.
Ich wollte da ein bisschen Respekt an dich zollen, weil in der letzten Folge hast du noch gesagt, das Bildungssystem von denen ist ja grauenhaft. Und de facto haben sie es genauso aufgenommen in der dritten Folge.
Jetzt. Das fand ich auch erstaunlich, ja. Haben sie genauso, als hätten sie zugehört. Ich glaube, die gucken Filmpalava, ja, und haben die Folge nochmal nachgedreht, die Szene.
Voraussichtlich.
Aber das ist dann, und wir hatten ja auch in der ersten Folge das Thema, dass es komisch ist, dass es überall gleichzeitig passiert ist. Ja. So, warum passiert es in den Flugzeugen, die von einer anderen Stadt kommen und gleichzeitig in der Stadt, wo die Flugzeuge landen? Das wurde da nicht erklärt. Und das wurde hier jetzt in dieser Szene dann erklärt, dass es halt an diesem Mehl liegt oder an dem Zucker, an diesen, ja, an den künstlichen Produkten, die überall gleichzeitig halt in die Läden gekommen sind und da, wo der Pilz verbreitet wird. Auch kam auch sogar in der letzten Folge den Kommentaren. Anonyme Frau hat das geschrieben. Respekt, nicht schlecht. Ja, wir lesen die Kommentare tatsächlich. Und ja, ich fand das einfach cool, dass das aufgegriffen worden ist.
Ja, auf jeden Fall. Es macht auch einfach Sinn tatsächlich. Ne? In der ersten Folge haben wir uns echt noch darüber nachgedacht, wie das, und dann das einfach so akzeptiert. Aber
und ich habe es akzeptiert und mir so gedacht, ja, hat die Serie nicht so viel Wert drauf gelegt oder sowas. Oder ja, war nicht so wichtig, genau. ist eigentlich auch nicht so schlimm. Und jetzt kommt dann einfach nochmal so, ach, vielen Dank für die Hintergrundinfo.
Allerdings habe ich eine Frage, was die Sinnhaftigkeit davon angeht, tatsächlich.
Das klärt dann wahrscheinlich Folge 4.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe mich gefragt, wir haben jetzt zum ersten Mal auch so eine richtige Timeline bekommen. Ne? Irgendwie 26. September 2023 hat das angefangen. 2003 hat das angefangen. Und dann de facto haben wir diese Evakuierung ja schon 4 Tage später da. Ne? Mhm. Also, und was mich ein bisschen gewundert hat, dass da schon diese Federer so in der Kontrolle ist.
Ich hatte auch kurz gefragt, war da gerade schon so ein Federer-Zeichen bei der Evakuierung? Da gab es nämlich diese Schilder schon, ja. Und da frage ich mich, ob es Federer...
Vielleicht war es die dann doch noch nicht irgendwie.
Ja, oder ob Federer vielleicht... nur was, das jetzt bei uns nicht gibt, heißt ja nichts, aber dass das schon was vorher Etabliertes war. Das die, sage ich sein. Mal, nach und nach, dann sage ich mal jetzt in dieser Katastrophe, sage ich mal, das ist die Katastrophenorganisation, nenne ich es mal ganz einfach, und die haben, sage ich mal, die Übermacht genommen. Könnte sein.
Ja, man weiß auch nicht genau, weil der Bill, den wir später dann kennenlernen, der reagiert ja dann quasi schon 4 Tage später so auf die, als wären die, der sagt ja irgendwie, ihr kriegt mich nicht, ihr Nazis oder sowas. Und bei ihm weiß man aber einfach nicht, ob das jetzt seine Verschwörungstheorie ist und er einfach gegen jegliche Regierung oder ob es tatsächlich schon die Federer als irgendwie faschistische Vereinigung gibt oder sowas. Mhm. Aber das war so zeithorizontmäßig, war ich da so ein bisschen bei der Folge, okay, nach 4 Tagen haben die schon alles so im Griff. Das ging das natürlich schnell.
Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man jetzt die Staffel zu Ende geguckt hat und dann hast du diese Zeithorizonte wahrscheinlich bekommen, wenn nochmal Hintergrundinfos, dann wird das schon alles so seinen Sinn ergeben, weil ich finde, die legen sehr viel Wert darauf, dass da die Kontinuität, sag ich mal, gewahrt ist. Hatte ich bisher das Gefühl.
Ich kann mir vorstellen, dass noch ein Rückblick kommt zu der Entstehung von Federer oder zu irgendeinem Bürgerparlament oder was weiß ich, dass es da noch mal ein paar mehr Background-Infos zu Federer geben wird. Mhm.
Und tatsächlich, wie du in der letzten Folge richtig gefragt hast, Tobi, dass die Frage ist, ob jetzt jedes Mal ein Rückblick nach 2003 kommt. Es scheint ja tatsächlich so zu sein, und es scheint so zu sein, dass sie es immer benutzen, um quasi diese Welt zu erweitern und immer größer zu machen und dass du immer mehr verstehst, was da passiert ist. Weil bisher haben sie das wirklich sehr gut umgesetzt. Das, ja. Hier in der Folge haben wir sogar noch so ein bisschen Reflexion auf die Story von Joel und Tess dann tatsächlich noch, was auch sehr cool war. Ja. Aber sie scheinen wirklich mit der Taktik zu gehen, dass man immer so 2003er Rückblicke bekommt in den einzelnen Folgen.
Mhm. Und wie geil ich das einfach fand. Ich sag mal, eingeleitet wird das Ganze ja dadurch, dass die dann an diesem Totengrab vorbeikommen, wo wahrscheinlich nicht Infizierte getötet wurden. Einfach mit dem Satz, tote Menschen infizieren sich nicht. Das ist ja eigentlich schon ein relativ krasses Ding. Und dann wird über dieses Kleid und dann Rückblick über dieses Kleid hin, wie hammergeil die das gemacht haben. Und dann bist du in diesem ganzen Rückblick, auch wenn ich jetzt leider ein bisschen springe, und dann kommen auf einmal, denkst du einfach, dieser Rückblick ist einfach nur so da, und dann sind Joel und Tess auf einmal mit da drin.
Ja.
Und dann geht das Ganze nachher wieder zu Joel und Ellie dann in dem Sinn, aber dass das Ganze so geschlossen ist. Und ich fand das so geil.
Man hat das Gefühl, so der rote Faden der Story, ja okay, den lässt man anscheinend gerade beiseite, aber dann wird er wieder langsam reingeworren.
Ja, ja, da ist überall so ein bisschen roter Faden drin hier, ja, in dem Pulli, den wir tragen.
Jetzt habe ich die Frage, es ist bei euch beiden jetzt ja schon ein bisschen länger her, dass ihr das Spiel gespielt oder beziehungsweise Let's Plays davon gesehen habt. Mhm. Erinnert ihr euch noch an Bilder aus dem Spiel?
Nein. Zero.
Okay.
Wollte ich fragen, ob es den gibt.
Ja, es gibt den im Spiel. Aber die Story ist sehr anders tatsächlich. Also hier haben sie tatsächlich eine größere Veränderung am Spiel vorgenommen. Und die Veränderung ist im gleichen Stil, sage ich mal, wie schon andere Veränderungen, die vorgenommen haben. Die Serie ist nämlich ein bisschen weniger zynisch als das Spiel. Also das Spiel ist noch ein bisschen düsterer und die optimistischen Momente werden dann noch und weiter unterdrückt. Jetzt in der Serie hast du ein bisschen mehr Herz und ein bisschen mehr Gutsein in den Menschen tatsächlich. Ja. Denn Bill und Frank existieren in dem Spiel, aber das ist eine sehr, also sehr anders. Ich weiß jetzt nicht, soll ich schon den zentralen Unterschied aufgehen oder sollen wir uns erstmal dahin arbeiten?
Ich weiß nicht, wo er hinführt, deshalb schwer zu sagen, aber von mir aus können wir jetzt bei den beiden reinstarten.
Ich sag mal so, im Spiel ist es so, du kommst in diese Stadt mit Joel und Ellie und da sind auch diese Fallen überall. Ne? Und man muss sich dadurch die Fallen manövrieren und trifft aber irgendwann Bill. Und das ist ja schon mal eine große Änderung, weil in der Folge sind die beiden ja de facto tot, wenn Joel und Ellie ankommen in der Stadt. Ja. Also triffst Bill und Bill erfährst du dann so in so Zwischensätzen und wenn du mit dem NPC so ein bisschen redest und so weiter, hat er halt einen Partner und der Partner ist aber vor einer Weile abgehauen. Und Bill hat so Ablehnung gegen den und so, der hat mich einfach verlassen und sowas. Und wenn dann aber die Story weitergeht, kommst du irgendwann in ein Haus, wo Frank ist, aber wo Frank sich erhangen hat. Und dann findet man einen Zettel und auf dem Zettel beschreibt Frank, dass er nur bei Bill war, weil Bill ihn beschützen konnte und er eigentlich ihn nie mochte. Und dann hast du die Wahl, ob du diesen Zettel dem Bill gibst.
Ach, ah ja.
Und das ist halt schon noch, sage ich mal, emotional tiefschlagender. Also das andere, was jetzt in der Serie passiert ist, ist auch mitnehmend emotional. Aber das war aber
herzlich.
Zynisch einfach. Also das ist ja böse, das Spiel da. Ich habe ihm aber den Brief gegeben. Aber ich finde, man muss die Wahrheit dann wissen.
Okay, das ist ein heftiger Change, aber kein dramatischer Change, finde ich. Weil
nee, ja.
Ja, hast du wahrscheinlich recht. Insgesamt gehen die ein bisschen mehr mit dem Guten im Menschen, weil es genug Scheiße gibt. Aber wir wissen ja auch noch nicht, wie es in der Rest der Serie kommen wird, sagen wir mal.
So, und jetzt zu Bill und Frank. Ich habe euch die ganze Zeit auf dem Sofa tuscheln hören. Ist das der aus dem und dem? Ist Bill der Typ aus Last Man on Earth?
Nee.
Oder verwechsel ich das?
Also, Bill wird gespielt von Nick Offerman, der am bekanntesten ist von seiner Rolle in Parks and Recreation, wo der Ron Swanson spielt.
Ah, okay.
Und
sehr speziell.
Lustigerweise hat der Charakter sehr viel gemeinsam mit Ron Swanson. Wenn Ron Swanson in der Zombie-Apokalypse wäre, würde der auch sich so eine Stadt aufbauen tatsächlich und die verteidigen.
Und so verdrießlich sein.
Genau. Und das andere, wo wir das gesagt haben, war der Hotelmanager aus The White Lotus. Hast du The White Lotus gesehen?
Ich glaube nicht.
Fantastische Serie. Guck sie dir gerne mal an. Du hast ja auch Sky, ne?
Ja.
Ja, ist auf Sky. Auch Empfehlung nochmal an euch hatten wir irgendwann in den Empfehlungen. Aber The White Lotus ist eine wunderbare Serie. Mhm. Und Murray Bartlett heißt er. Spielt da den Hotelmanager und hier den Frank.
Und der kann charismatisch sein, bisschen geht nicht mehr. Also der ist bei White Lotus einfach herrlich. Also man guckt ihm gerne zu, der hat irgendwie dieses Grinsen. Und ich finde hier, Frank ist ja wirklich traumhaft positiv cooler Dude. Ja. Also mir hat Frank super gefallen. Und auch in Kombi mit Bill. Also das war alles sehr, sehr schön da rein inszeniert, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich, die, auch die, wie die diese, es ist ja durchaus schwierig, in wenigen Minuten so eine Beziehung zwischen denen zu etablieren. Und ich finde, das haben die wirklich meisterlich geschafft mit dieser Klavierszene vor allen Dingen. Also mit der Klavierszene und dem noch dem Essen davor, das haben die wirklich super gemacht, umgesetzt.
Ja, und dann, ich sag mal, dann machen die es durch die Zeitsprünge ja auch relativ dankbar. Und ich hätte dann am Ende gedacht, wo du gerade eben erzählt hast, dass Frank abgehauen ist oder sowas, wo der es behauptet. Weil dann kommt, starten die ja mit dieser Szene, wo der erste Zeitsprung kommt und Frank, und die streiten sich und Frank will, ja, du weißt nicht genau, was los ist, aber da hatte ich auch gedacht, dass der abzischen will und die Beziehung irgendwie auseinandergeht. Ja. Und ja, stattdessen hält es 20 Jahre.
Ja. Aber was, aber bei dem ersten Zeitsprung ist ja erstmal der wunderbare Moment, wo Frank dann Bill sagt, ja, wir werden auch Freunde einladen. Und dann kommt der Cut dazu, wo die mit Joel und Tessa im Garten sitzen.
Dass das die Freunde sind. Ich hatte mit einer charmanten Frau über Funk gesprochen. Da denke ich, okay, wer ist denn da? Zieht da jetzt daneben jemand ein? Also ich hatte überhaupt nicht an Joel und Tess gedacht.
Ich hab die auch nicht kommen sehen. Auch wenn, klar, hätte man wahrscheinlich kommen sehen können. Keine Frage, aber ja. Fand ich wundervoll.
Auch wie gut die zueinander gepasst haben, dass halt Tess super kann mit Frank, während Joel eher so auf dem Level ist von Bill.
So ein bisschen wie Grumpy Boys.
Genau, ich finde, das hat super gepasst.
Wollte ich sagen, muss das die Tess, die wir jetzt hier in der Folge gesehen haben, die wirkte auch eine ganze Ecke positiver und charmanter, sage ich mal, oder noch lebensfroher als die Tess, die wir jetzt in den ersten Folgen erlebt haben.
Ja, das Ding ist, wir sind da 2010. Das heißt, wir sind 13 Jahre vor der Reststory. Ich finde, kleines Manko, man sieht das den Schauspielerinnen und Schauspielern nicht ganz an. Also ich finde diese Entwicklung immer älter werdend oder immer jünger werdend hat Mittel gepasst. Also ich fand Frank und Bill sahen beispielsweise in den ersten 3 Timesteps genau gleich aus und dann wurden die zum Ende sehr alt. Hatte ich das Gefühl. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Meine Frage aber, wie ist Frank in dieses Loch gekommen?
Gefallen.
Einfach gefallen.
Als Falle, so das einfach. Ist ja so eine einfache Falle ist das ja. Also das war nicht von Anfang an ein Loch, da lag vorher was drüber. Da ist er draufgegangen und dann
ist er einfach reingefallen.
Genau, ja. Das ist meine. Ja. So hätte ich gemacht.
So wärst du da reingefallen. Ja.
Okay, weiß ich, so eine typische Team Rocket-Falle.
Ja, weiß ich, wie ich dich demnächst fangen kann. Ja. Finde ich gut. Okay, ja, so eine einfache Antwort. Kann ich mir das hier abhaken?
Aber was ich noch kurz sagen wollte zu dem Essen von den beiden. Mhm. Was ich da super cool fand, ist, als Tess und Frank dann reingehen, und du merkst halt, dass Joel genauso wenig eigentlich das so auf gesellschaftlicher Ebene sieht, sondern auch so meint, wir können uns gegenseitig helfen. Ja. So, und jetzt tu die scheiß Knarre weg. Das fand ich top. Hab Pedro Pascal auch wieder, der delivered am fließenden Band, ne?
Ja, wirklich, ja.
Das ist echt also, richtig gut.
Unglaublich.
Wenn du den ans Fließband setzen würdest, ey, der würde alles voranbringen hier. Ja. Ja. Und schön dann auch, jetzt, dass dann diese Codes, sag ich mal, von den Musikstücken,
dass das stimmt, dann so da wird das auch einfach mal so im Hintergrund
dann leicht mauschelnd erklärt, später nochmal aufgegriffen, ne, einfach, ja. Wie es dazu kommt. Und dann denkst du dir auch so, ja, hammer geil, hätte man gar nicht machen müssen, aber ich finde, das macht so viel Mehrwert jetzt für die gerade mal anderen beiden Folgen, die es gibt. Ist ja noch nicht so viel gewesen, aber ich fühle mich schon so, als würde ich, wäre ich ganz, ganz tief in diese Welt eingetaucht.
Es ist ähnlich vom Effekt her wie House of the Dragon. Genau. Da haben wir auch nämlich, ich glaube auch bei Folge 3, hier in den Folgebesprechungen, achso, nee, ich spoiler nichts, keine Sorge.
Achso.
Ja, da haben wir irgendwann gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe schon eine ganze Staffel gesehen. Und natürlich sind die Folgen halt auch sehr lang, ne? Aber ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt auch hier. Also ist eigentlich auch mutig, dass sie sich in der dritten Folge schon trauen, eine Folge zu machen, die komplett konzentriert auf was ganz anderes ist eigentlich. Ja. Weil eigentlich ist das ja die Story von Bill und Frank. Und Joel und Ellie sind eher Nebencharaktere.
Aber es füttert dieses Universum noch mal mehr, genau. Finde ich. Das, ja, absolut. Das macht es so ein bisschen mehr lebendiger, weil oftmals ist es ja so, dass es dann sehr aus einer Perspektive erzählt wird und hier, weiß nicht, füllt es die Welt.
Und die beiden sind geil einfach.
Ja.
Das ist der Hammer. Ja, ja. Das ist einfach der Hammer, also wirklich.
Auch die kleinen Momente, ne? Die Erdbeeren fand ich super. Dann, als er im Garten malt und der Nick Offerman vorbeikommt und diesen Zwinkerer macht, fantastisch. Mhm. Also das letzte gemeinsame Essen von denen, auch wunderbar umgesetzt.
Ja,
also,
auch das gleiche Essen wie beim ersten Mal, der gleiche Wein und sowas.
Genau. Und er sitzt viel näher dran an Frank.
Stimmt.
Beim ersten Essen sitzen die so an beiden Enden vom Tisch.
Ich fand auch sehr cool die Szene, die fand ich auch perfekt. Also diese Szene mit, wo die Banditen dann angreifen. Mhm. Wo Frank aufsteht, draußen sieht, nach draußen läuft und sieht Bill, steht da mitten auf der Straße, wo man sich erstmal fragt, warum ist da keine Deckung? Mhm.
Warum fragt man sich das nur erstmal oder fragt man sich das auch beim zweiten Mal?
Weil wir haben uns auch beide gefragt, glaube ich.
Ja.
Weil er steht halt mitten auf der Straße und von überall kommen Angreifer. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, sich in einem offenen Space stellen.
Ja. Ich habe hier wieso stehen. Ich weiß nicht, kannst du das beantworten? Wieso?
Nee, kannst du nicht erstmal. Weiß nicht, eigentlich konnte man im Spiel in Deckung gehen.
Ich habe ein bisschen gedacht, die haben ja alle vor sich das Feuer. So, ne? Und wenn du im Feuer stehst, ist ja sowieso schon mal nicht die beste Position, aber du siehst natürlich auch nichts, was im Dunkeln passiert. Und wenn er da mitten auf der Straße, der ist ja überall dunkel, siehst du wahrscheinlich auch ihn sehr schlecht, tatsächlich.
Also, ja. Ach so. Ist das ein Argument, nicht trotzdem einfach hinter eine Mauer zu gehen, wenn man ein bisschen Deckung hat?
Es ist trotzdem Quatsch eigentlich, aber naja.
Ich hatte kurz den einzigen Gedanken, der möchte möglichst präsent da sein, dass Frank, sag ich mal, im Haus möglichst sicher und unpräsent ist. Ah. Das war mein einziger Gedanke, aber es ist dennoch dämlich.
Er hätte zu dem Haus auf der anderen Seite laufen können.
Es hätte viele andere Optionen gedanklich gegeben, ja.
Und dann die Szene auf dem Tisch. Frank war ja wirklich ruhig, fand ich richtig cool.
Ach, derzeit, ja.
Mhm. Operation. Das war ja direkt danach, genau, die Operation. Ja. Wo er da die Kugel rausholen will oder was weiß ich, auf jeden Fall die Wunde verarzten will, wo Bill ja schon so ein bisschen aufgegeben hat. Er sagt, wo er die Codes finden kann, er soll Joel kontaktieren. Mhm. Und Frank bleibt aber ruhig und man merkt zwar, wie gut er das spielt, man merkt zwar, es brodelt in ihm, aber er versucht trotzdem ruhig zu bleiben, Bill gut zuzureden. Und ich habe das Gefühl, ich bin gerade mehr auf 180 als Frank in dem Moment. Mhm. Ich fand das so stark.
Ich habe mich schon gefragt, ob der im echten Leben vielleicht irgendwie Arzthelfer ist oder wirklich ein Arzt einfach oder so.
Weil der hat das Frank eigentlich wäre.
Genau. Weil er hat das so, ich finde, der hat das so routiniert, kühl gemacht, dass ich das Gefühl hatte, das hat er irgendwie schon mal. Das würde auch erklären, warum die später wissen, welche Pillen der nehmen muss und so.
Und warum der weiß, dass es keine Heilung für ihn selber gibt.
Aber Frank fragt ja, Bill, reichen die Tabletten? Das wüsste er ja als Arzt oder als
Gelehrter. Ja, aber er sieht ja nur den zerstampften Beutel. Der weiß ja nicht, wie viele Tabletten der da zerstampft hat, als er das fragt.
Also, ja. Aber irgendwas in die Richtung könnte schon sein.
Ja,
man
weiß
stimmt. Einfach nicht. Eigentlich spannend zu wissen, was Frank war. Oder auch, was Bill war. Also Bill war ja kein Prepper, sondern Survivalist. Das hat mir auch sehr gefallen. Ja. Aber, ja, was die eigentlich so waren?
Ganz kurz, weil wir da eigentlich schon vorbei sind, aber hattet ihr auch so ein bisschen, das ist ja echt irgendwie cool, ne, wie der sich seinen Stützpunkt da aufbaut, mit der fetzigen Mucke dabei und so weiter. Ja. Also, das hat schon Bock gemacht irgendwie. Hätte ich dem auch länger zugeguckt bei.
Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass es jetzt halt wird, deswegen war ja auch meine Brücke dazu Last Man on Earth, dass es mehr klamaukig wird, eher lustig wird jetzt mit eben die Folge. Dass es dann so einen Turn nimmt, habe ich da noch nicht kommen sehen.
Nee, aber ich muss dir absolut recht geben, also wie der da das aufbaut, die Fallen da hinstellt, den Zaun hochzieht, da Holz hackt und alles. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so der Reiz, den so ganze Survival-Serien und alles ausmachen, ne? Dieses so rumgehen, sich so preppen, so Sachen einsammeln und selbst was aufbauen, das hat ja schon einen geilen Reiz, ja. Und da hätte ich auch länger zugucken können, keine Frage.
Preppen ist ja eh schon ein großes Ding in Amerika. Ich glaube, dass die Folge das noch ein bisschen weiter pusht.
Ja, gefährlich. Aber kein Mehl, Leute, kein Mehl. Ja, aber wo du gerade noch meinst mit der Szene, wo die OP ist, dann, ich bin stark davon ausgegangen, dass Bill stirbt. Dachte ich auch, ja. Und dann kommt dieser Turnaround, du hörst Bill und ich denke, also diesen Zeitsprung. Ich habe dann kurz gedacht, Bill wacht dann von seiner OP auf und stattdessen ist es dann aber so, Frank sitzt im Rollstuhl.
Genau, man guckt da dreimal hin, ist das wirklich so, Frank, der da im Rollstuhl sitzt? Habe ich
eben was nicht mitbekommen? Ja, fand ich auch ein geiler Zeitsprung.
Ja.
Einfach mal so ein bisschen mit, auch dass man muss das Gehirn auch anschalten.
Man reimt sich das selber zusammen. Also Frank hat ja dann offensichtlich einen Schlaganfall gehabt.
Ja.
Ah nee, Quatsch, der hat einen Tumor, ne? Das war das.
Man weiß es nicht genau. Also ich habe, das könnte irgendeine Krankheit sein, die tödlich ist.
Also irgendwas, wo man MRT braucht?
Ich habe einen Tumor,
ja, vielleicht einfach Krebs. Man,
also, who knows?
Krebs, Lähmungen bekommt.
Parkinson. Nervenaufgiebkrankheit.
Dass man hat, ja, und man reimt sich das halt so zusammen, so wie wir jetzt auch. Aber es ist ja auch eigentlich egal, was er hat, weil man sieht es einfach, man sieht das Ergebnis daraus.
Mhm. Das stimmt. So, ich muss gerade schon grinsen, weil ich bin jetzt schon bei dem weiteren Zeitsprung. Und nachdem Frank angekündigt hat, sorry, das ist mein letzter Tag, fand ich auch wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass sie darüber reden oder sowas, ne? Aber ich fand's cool, dann dieser Satz.
Warum lachst du dabei?
Fang an und mach mir ein paar Toast. Deswegen. Das fand ich so köstlich. Also das auch diese Chemie von den beiden, hat super funktioniert,
ja. Es war ja da auch wichtig, dass halt Frank derjenige ist, der dem Tode nahe ist, weil Frank ja eigentlich immer so der Herzhafte war, der eher emotional, ja nicht emotionale, sondern ja der,
weiß nicht. Aktivere auf jeden Fall, was
nutze ich dafür. Lebensfrohere.
Ja.
Und Bill immer so der sehr vorsichtige, ja, deswegen fand ich das gut, dass die da Frank die Krankheit gegeben haben. Das war irgendwie passend.
Das klingt
komplett falsch.
Ja. Tatsächlich glaube ich, dass die Hauptmotivation war, dass sie auch die ganze Änderung vorgenommen haben, dass sie jetzt so eine Parabel für Joel haben. Bei diesem Brief, den Bill am Ende hinterlässt, wo er im Endeffekt sagt, das Leben war nichts wert, bis ich jemanden gefunden habe, um den ich mich kümmern kann. Mhm. Und das ist ja die Parallele zu Joel. Und dann ist da noch dieser Messer in der Wunde Dreher drin, dass der deswegen auf Tess aufpassen soll. Ja. Und das funktioniert. Ich kann mir einfach vorstellen, die haben sich diese Szene vorgestellt und dachte so, ja, so machen wir das. Weil das ist ja für Joel der absolute Horror auf der einen Seite, weil Tess tot ist. Auf der anderen Seite hat er jetzt aber Ellie da sitzen und kann quasi durch diesen Brief von Bill das auf Ellie übertragen. Und deswegen finde ich, war das sehr klug von denen, dass sie diese Änderung vorgenommen haben, weil du jetzt quasi so einen Vergleich zu Joels Story hast.
Auf jeden Fall. Und ich finde es auch, ich muss sagen, ich bin ja auch kein großer Fan von den Happy Happy Ends, aber hätten die jetzt hier am Ende diesen Twist gemacht, ich glaube, es hätte auch gar nicht mal reingepasst, dass Frank eigentlich gar keinen Bock auf Bill gehabt hätte und dann nur war, damit er den beschützt, also was für ein Game ist. Boah, das hätte mich, das hätte mich hart getroffen.
Das hätte auch nicht gepasst.
Das hätte dafür, hier, so wie die es aufgezogen haben, nicht gepasst.
Das stimmt, nee, dafür war das zu eindeutig mit seiner Boutique und so weiter. So. Also einfach die Interaktion mit denen, die war so herzlich.
Ja.
Also, das haben sie schon. Ich finde die Änderung gut. Und das stört mich auch nicht.
Überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Ja, dann finde ich es aber geil. Also wir springen raus aus der Frank und Bill Story.
Ja.
Also sind wir ja schon ganz kurz. Ich finde es cool, wo die ankommen bei dem Haus, sage ich mal, von denen. Und dann auch dieser Shot auf die Blumen. Wo du auch nochmal wirklich dieses, ne, ja, der Typ hat sich mal um die Blumen gekümmert, die sind vertrocknet. Shit. Ja. Fand ich, also das sind so ganz viele kleine Details, die einfach auf den Charakter von Bill aufzielen, der einfach in nur gefühlt 40 Minuten kurz erklärt wurde. Und direkt ist es connected. Also es hat sich richtig gesetzt in meinem Gehirn. Das ist cool,
ja. Ja, auch wie alles unberührt ist, ne? Als sie in dieses Haus reinkommen. Nichts hat sich verändert, weil wie soll es sich auch verändert haben? So, das ist, man weiß nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist. Es scheint ja noch in dem gleichen Jahr zu sein auf jeden Fall.
Ja, genau. Es hat sich bloß ein bisschen Staub gesetzt. Die Fliegen haben sich, also das Fleisch ist ein bisschen verschimmelt. Also es scheint nicht viel weiter zu sein. Genau, nicht weit.
Ich tippe auf Wochen.
Ja.
Ja.
Tatsächlich, ja.
Was die Sache natürlich auch wieder ein bisschen tragisch macht.
Ja, aber es wäre, also hätte der die jetzt beide getroffen da? Und hätte alles nicht funktioniert. Nee, das ist eigentlich ist genau richtig.
Und auch da war wieder der Moment, wo Ellie, glaube ich, zum ersten Mal ein richtiges Haus sieht.
Also, ja,
absolut. Das habe ich zuerst gar nicht verstanden, warum die so
wow
sagt, als sie da reinkommt.
Ah.
Aber die hat ja in ihrem Leben wahrscheinlich nie ein richtiges Haus gesehen.
Ich habe mich gewundert, warum die auf einmal nicht mehr flapsig ist. Die hat ja keinen blöden Spruch die ganze Zeit dann gebracht, als sie das Haus betreten haben.
Nee, die war beeindruckt, glaube ich einfach, ja. Ein Punkt noch von eben zu dem Brief, beschütze Tess und jetzt beschütze Ellie. Ich glaube, indirekt spielt er auch nochmal mit, ein Step nochmal früher. Sarah spielt er auch noch rein, ne? Also Joel hat, was das angeht, ganz gut zu knabbern. Das ist schon heftig, ja.
Das merkst du ihm auch einfach so krass an, ne, wo er da rausläuft. Ne? So richtig zurechtkommt er damit nicht.
Also, nee. Ja. Hammer Szene, also wirklich. Ja, und dann wird wieder ausgerüstet und gepreppt, würde ich sagen.
Die Regeln kommen noch? Ja. Weiß ich, ob ihr da noch was sagen wollt?
Ja, die
zu den kommen, Regeln?
Okay. Kannst du auch zuerst nehmen, ja? Kennst du die drei Regeln noch?
Das erste war.
Bisschen Zombieland
jetzt schon gar nicht mehr.
Nicht über Tess oder über nichts Persönliches reden.
Ja,
nicht über
Tess, ja, genau.
Oder über nichts Persönliches.
Das zweite war, erzähl niemanden von deinem Status. Mhm. Ich gehe mal davon aus, davon ist, da ist der Beziehungsstatus vielleicht gemeint.
Wahrscheinlich. Das ist kompliziert.
Touché. Und das dritte war, hör auf mich. Mach das, was ich sage.
Ja.
Okay, und sie bestätigt das, ne? Einfach nur.
Sie bestätigt das, nachdem sie den Brief gelesen hat, muss man auch sagen, ne? Ja. Also sie ist ja sonst immer sehr darauf bedacht, persönliche Dinge zu erfahren und alles. Aber ich glaube, in dem Brief hat sie halt gemerkt, Joel kann Freunde nochmal so, also hat Freunde gehabt oder sowas oder hatte Verbindungen gehabt. Und der ist ja ein Beschützertyp irgendwie. Und ich glaube, sie checkt jetzt so langsam, ja, ich hör mal auf dich, du scheinst ein ganz korrekter Typ zu sein. Das finde ich schon cool.
Aber ist auch lustig, dass sie zuerst, sie bleibt ja vor allen Dingen da sitzen erstmal in dem Stuhl, ne? Auch als er da gesagt hat, bleibt da sitzen. Aber sobald sie in dem Auto sind und er sagt, nee, mach keine Musik rein, ist sie schon wieder so, nee, wir machen Musik rein. Also bei den kleinen Sachen ist sie auf jeden Fall.
Ja,
Gott sei Dank. Auch bei den großen Sachen. Ja. Sie nimmt ja dann im Endeffekt doch eine Waffe mit.
Wichtiger Punkt.
Die Waffe aber vor ihm verheimlicht. Hm?
Hashtag verheimlicht, jetzt springe ich sehr weit zurück. Das Einzige, was ich ein bisschen weird fand, war diese Szene, wo die in diesem ersten Laden sind, wo Joel die Sachen sucht und sie geht in den Keller, schleicht dahin. Die haben wir noch gar nicht besprochen, aber dieser Punkt, dass sie da so chillig ist, ja, mag sein, weil sie schon mal gebissen wurde und die Viecher nicht zum ersten Mal
sieht. Sie ist sehr fasziniert davon.
Sie ist auch fasziniert, definitiv. Aber dass sie da einfach so ranritzt und dann einfach eiskalt zusticht. Das war, fand ich, hat in dem Moment nicht zu der Ellie gepasst, die man sonst so sieht.
Ist richtig. Ich glaube aber tatsächlich, dass das etwas ist, was mit Ellies Vergangenheit zu tun hat. Mhm. Und deswegen fand ich den Moment sehr gut. Weil ich vermute, das spielt auf etwas an.
Und was du im Spiel noch parat hast.
Genau.
Okay.
Und was ich jetzt hier nicht nennen will.
Ja.
Weil man spürt, finde ich, in dem Moment auch einen gewissen Hass in ihr auf diesen Zombie da. Also weil der wehrlose Zombie und auch sonst schon ein bisschen.
Weil eigentlich ist es eine menschliche, leidende Kreatur, könnte man gerade sagen, ne, die da ist. Zumindest sieht man das so als Zuschauer. Und dann wird er aber ja doch eiskalt gehandelt.
Ja.
Das ist. Und wenn du dann eigentlich Ellie dieses ja doch eher fröhliche, wenn auch freche Mädel vielleicht da siehst, hat nicht so gepasst. Aber ja, stimmt, vielleicht trägt das einfach nur an, zu sagen, ja, vielleicht kommt da noch was.
Ich fand auch, als sie da zu Ersten gegangen ist, war für mich so, okay, sie ist vielleicht einfach neugierig, so einen Zombie aus der Nähe zu sehen. Aber dann war es ja dann doch ein bisschen emotionaler. Damit habe ich nicht gerechnet.
Oder ein bisschen emotionsloser, würde ich schon fast sagen.
Ja, also, ja.
Ja. Aber oh, ich könnte mir vorstellen, davon kriegen wir noch mehr.
Wisst ihr noch, was das Ziel von den beiden jetzt ist?
Ja, die wollen nach Wyoming, oder?
Die wollen
Wyoming.
Genau, um da, die wollen doch
zu Tommy.
Zu Tommy, Joels Bruder finden. Weil der mal bei den Fireflies war und bestimmt weiß, wo es noch Fireflies gibt.
Mhm. Und sie hat ein T-Shirt angezogen, was man sehr lange im Spiel sieht. Man muss sich genau das gleiche, dieses rote T-Shirt mit dieser Sonne drauf. Das ist direkt aus dem Spiel genommen. Da muss ich wieder direkt dran denken, ja.
Muss aber sagen, in dieser ganzen Anfangsszene schon, wo die da in der Natur so rumkrabbeln. Ja. Ich weiß nicht, was sie für Klamotten da anhaben genau, aber ich finde, das sieht einfach geil aus. Sieht einfach aus wie genau die Klamotten, die man da tragen sollte. Also auch mit dem Rucksack und so. Ich finde, die könntest du alle so in den Outdoor-Laden packen und ich würde es sofort kaufen. Also, hammergeil. Also
ich glaube, das Problem ist, dass sie an Pedro Pascal einfach gut aussehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die
ich fand aber auch von Ellie. Nein, aber ich fand, das Gesamtpaket hat funktioniert.
Ja.
Ja. Ja, und dann sind wir eigentlich schon ganz am Ende genau im Auto. Hatten wir schon angesprochen. Fand ich schön. Man sieht zum ersten Mal, die Sonne scheint denn aufs Gesicht, während die im Auto sitzen. Ja. Und die beiden lächeln. Ja. Und das war, fand ich auch mal so, das war einfach so ein chilliges Lächeln.
Und? Habt ihr gemerkt, welches Lied da spielt? Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, aber es ist das Lied, was vorher Bill auf dem Klavier gespielt hat.
Oh nein!
Oh, ja. Das, manchmal lohnt es sich, dass man die
zwei. Hast das, genau, ich wollte gerade sagen, hast du beim zweiten Mal gucken gemerkt?
Ja, okay. Tatsächlich, diese Linda Roundhouse oder sowas hieß sie, glaube ich. Bestimmt falsch, aber sowas in der Richtung. Mhm. Und das ist das, was die gesungen haben. Was zuerst Frank komplett.
super Szene. Aber dann, ja. Vor allem wusste ich da in dieser Klavierszene, ich wusste einfach nicht, wo das drauf. Ich dachte einfach nur, dass Bill jetzt sagt, was soll der Scheiß, geh weg. Und dann hat sich das in so eine ganz andere Richtung gedreht. Fand ich geil.
Ich fand sogar, du meinst gerade den letzten Shot, wo die Sonne auf sie scheint und dann geht das Tor auf, damit ist ja dann die Folge auch zu Ende. Ich finde, das hätte schon fast, hätten sie jetzt einfach die Serie noch mehr gefüttert mit Inhalten und so weiter, hätten sie das sogar schon als Staffelfinale machen können. Zu sagen können, so, jetzt geht's los, jetzt beginnt die Reise von den beiden.
Apropos Staffelfinale, große Info, ab heute wissen wir, dass Last of Us eine zweite Staffel bekommt. Also, ihr könnt euch freuen, wenn euch die ersten drei Folgen gefallen haben. Zweite Staffel soll kommen.
Auf jeden Fall. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz dolle. Ja. Ich habe noch ganz zwei Sachen zu Songs. White Room lief irgendwann. In the
White. Das war das, wo Nick Offerman, wo Bill die Stadt aufgebaut hat.
Ja, genau. Hat richtig geil gevibed. Mhm. Und irgendwann The Nature of Daylight, glaube ich. Das ist auch von, den kenne ich seit Shutter Island, den Song. Und der ist da schon so ein dramatischer, das während des ganzen Sterbe-Abendessen-Szene. Und ich finde, die beiden Songs, die funktionieren ja ganz, ganz, ganz wunderbar. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wir sind soweit durch, würde ich sagen. Wir wollten es kurz gestalten. Wenn ihr jetzt auf Basis der ersten drei Folgen, Folge 1, 2 und 3, eine Wertung geben müsstet. Wir hatten letztes Mal gesagt, Folge 2 ist ein bisschen besser als Folge 1. Oder wo ordnet ihr da jetzt Folge 3 ein?
Die Sache ist, weil die Folgen bestehen ja dann immer so aus sehr unterschiedlichen Parts. So zum Beispiel bei der ersten Folge mochte ich den zweiten Part, würde ich ganz hinten einsortieren, den mochte ich nicht so sehr. Dafür aber die ganze Sarah-Geschichte, die mochte ich super gern. Die mochte ich, glaube ich, den Teil der Folge mochte ich, glaube ich, lieber als die zweite Folge. Also wenn ich jetzt die Folgen als ganz betrachten müsste, würde ich sagen, Folge 2, Folge 3, Folge 1. Wie seht ihr das?
Ich finde gut, was du gerade gesagt hast, dass die schon sehr eigenständig waren bisher, die Folgen. Schwer zu vergleichen. Und ich glaube auch, das war wieder die beste Folge. Aber das habe ich auch bei der zweiten Folge gesagt. Also im Moment steigert sich die Serie bei mir immer weiter. Aber ich will noch keine Wertung für die Staffel sagen.
Nee, das ist in Ordnung. Ich habe die gleichen Gedanken auch im Kopf. Ich finde tatsächlich, gerade die Folge hat mir jetzt am meisten Bock gemacht. Also ich habe das Gefühl, 3, 2, 1. Aber ich finde das eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass dieses ganze Universum funktioniert. Nur Folge 3 alleine für sich hätte ich nicht so geil gefunden, wie jetzt nach Folge 1 und 2, muss man ja auch sagen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt auch nochmal irgendwann 1 und 2 guckt oder irgendwann die Staffel durch hat und nochmal beginnt, und das werde ich tun, da erkennst du vielleicht dann doch nochmal auch so ein paar Punkte schon mal so im Voraus, dass die erste Folge dann doch nochmal geiler wird, weil du weißt.
Den Radiosong zum Beispiel, ne? Die 80er im Radio. Ja, ja. Haben wir uns bei der ersten Folge noch gefragt, wer das da im Radio einstellt.
Und jetzt auch, wo man drauf achtet mit diesem Mehl, wo man dann auch drauf achtet, habe ich zum Beispiel überhaupt nicht weggekommen. Ich habe wahrgenommen, dass Joel eine Atkins-Diät macht. Da dachte ich mir schon, okay, was für ein weirder Fact, einfach so in die Serie einzubauen. Aber darauf kann man dann auch nochmal achten.
Sagt ja auch noch so ganz dramatisch in dem Gespräch und in Pancake-Mischungen, ne? Und ich glaube, da steht auch eine Pancake-Mischung auf dem Tisch oder sowas in der ersten Folge. Ich bin mir nicht mehr ganz
sicher. Das kann gut sein. Das würde mich wirklich nicht wundern. Nee. Ja. Ich frage mich, ob irgendwann noch die, wir haben jetzt gesagt, es kommt immer eine Einführungsszene von 2003, ob irgendwann in der letzten Folge oder sowas die Folge in der Mehlfabrik oder sowas kommt, wo du so ein bisschen die Anfänge siehst. Und dann siehst du, wie die ganzen Dinger vorausgeschifft werden und dann weißt du, was das bedeutet. Oder in der nächsten. Ich würde es gerne sehen.
Alles klar. Ja. Freuen wir uns auf die vierte Folge und rappen das auf. Rapper, rap. Rapper, rap. Rapper, rap.